Kommen Jesu und dem Wiederkommen Jesu. Wir sind nur bis Vers 3 gekommen, bis zum Beginn von Vers 3, eigentlich letztes Mal. Ich wollte eigentlich letztes Mal schon das ganze Kapitel 3 durchmachen. Seht, ich würde am liebsten schnell über diese Verse drüber lesen und lieber über was anderes reden. Das sind jetzt sehr schön, sind überführend, sind zurechtweisend, diese Verse, aber irgendwie der Herr lässt es nicht zu, dass ich da einfach schnell drüber hinweg lese. Im Kapitel 4, im Vers 3, schreibt der Paulus, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Das ist eine Eigenschaft von diesen Menschen. In den letzten Tagen, von den Menschen, die in die falsche Richtung laufen. Die wollen nur mehr das hören, was ihnen gefällt. Was ihnen in den Ohren kitzelt. Die wollen nicht mehr, dass man über Sünde predigt. Wollen überhaupt nicht mehr, dass man das Wort Gottes predigt. In der Gemeinde. Und wenn du irgendwas predigst, was ihnen nicht gefällt, dann stellen sie einen neuen Sender ein. Oder laufen zur nächsten Gemeinde. Das ist, was die letzten Tage prägt. Aber Jesus hat zu seiner Gemeinde gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Also ich hoffe, dass wir solche sind, die auf Gottes Wort hören wollen. Selbst wenn es uns korrigiert. Und wie gesagt, diese Liste ist sehr aktuell. Fast wie aus der Tageszeitung. Liste von Eigenschaften, wie die Menschen in der Welt, das heißt in unserer gottlosen Kultur, leben. Beschreibt sehr schön unsere Kultur heute. Die Dinge, von denen wir hier lesen, das ist fast der Mainstream heute. Das ist cool heutzutage. Das ist nicht mehr irgendwie schräg oder unmoralisch. Das ist schon zum Mainstream geworden. Und leider immer mehr auch in der Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes ist immer mehr verweltlicht. Immer mehr der Welt ähnlich. Und das ist für mich wirklich der Schocker in diesen Versen, im Vers 5. Wo es heißt, sie, diese Menschen, haben eine Form von Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Also es sind religiöse Leute. Er spricht hier nicht von Heiden. Er spricht von Leuten, die gehen in die Gemeinde, die gehen in die Kirche, sind vielleicht Namenschristen. Und das macht das Ganze noch aktueller für uns. Und ich habe so das Gefühl, dass der Herr möchte, dass wir diese Liste aufmerksam lesen. Und dass du dich fragst, finde ich mich wieder in dieser Liste? Herr, willst du irgendwas ändern in meinem Leben? Wer von euch wünscht sich Erweckung? Wer von euch wünscht sich Erweckung? Wisst ihr, wo Erweckung anfängt? Hier. Bei mir, bei dir. Erwecken heißt eigentlich so viel wie jemanden geistlich aufwecken. Und könnte es sein, dass wir eingeschlafen sind als Gemeinde Jesu. Dass wir blind geworden sind, dass wir nimmer klar sehen geistlich. Wie kann es sonst sein, dass immer mehr Christen so leben wie die Welt? Immer mehr so leben wie das, was sie in den Fernsehserien sehen. Oder im Bravo lesen. Oder das, was alle tun, die Jesus nicht kennen. Dass wir immer mehr so leben, als so leben, wie Jesus gelebt hat und was er uns gesagt hat. Und wie kann es sonst sein, dass immer mehr Gemeinden ihr Programm nach Marketingmethoden orientieren, statt an Gottes Wort? Leute, die Bibel sagt uns, Jesus ist unser geistlicher Ehemann. Und mit der Welt zu flirten ist Ehebruch geistlich gesehen. Könnt mal Jakobus aufschlagen, lasst einen Finger hier im 2. Timotheus und schlagt auf Jakobus Kapitel 4, ab Vers 4. Einfach ein bisschen nach hinten blättern. Mit der Welt zu flirten ist geistlicher Ehebruch. Und Jakobus schreibt, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Preis dem Herrn, dass es Gnade gibt. Und dann sagt er, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Teufel will uns täuschen, er will uns betrügen, er will uns sagen, du kannst nicht widerstehen. Nee, widersteht dem Teufel und er wird von dir fliehen. Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr, die ihr geteilte Herzen habt, die ihr so halb beim Herrn seid und halb in der Welt seid. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wer wird heute noch so einen Prediger anstellen wie den Jakobus? Deshalb lasse ich den Jakobus für mich predigen. Aber wann haben wir das letzte Mal über unsere Sünde getrauert? Über das, was nicht zu Gott passt in unserem Leben. Wir sind so unsensibel geworden. Es ist so normal, wir haben uns so dran gewöhnt. An unsere Kultur, an die Welt, wie diese Welt lebt. Und wisst ihr was? Gottes Wort wird uns heute Morgen sagen, nee, es ist nicht normal. Es ist pervers, es ist Rebellion gegen Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Verse zu lesen, aber wenn ich diese Verse studiere, mich überführt es. Und ich bin eigentlich betrübt über mein eigenes hartes Herz. Und bitte versteht es, ich will heute keine selbstgerechte Predigt halten irgendwie. Wir sitzen alle im selben Boot. Und einige Punkte in dieser Liste überführen mich wirklich. Und ich glaube, der Herr fordert jeden Einzelnen von uns heraus. Im einen oder anderen Bereich. Also Leute, lasst uns hören, was der Geist seiner Gemeinde sagt. Ich lese die ersten Verse nochmal, die wir letztes Mal durchgenommen haben. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist der Kernpunkt, ne? Alle anderen Eigenschaften sind eine Folge davon. Und Leute, in dem Maß, in dem wir selbstsüchtig sind, in dem Maß, in dem wir uns um uns selbst drehen, leben wir geistlich als Ehebrecher. Sind wir Freunde dieser Welt und Feinde Gottes. Wisst ihr was? Jesus hat gesagt, es gibt einen Platz für unsere Selbstsucht. Und das ist das Kreuz. Jesus sagt, wir sollen uns selbst verleugnen. Und in dem Maß, in dem wir uns selbst verleugnen, beginnen wir erst sein Leben zu erfahren. Also wenn du wirklich ganz ehrlich bist, mal zu dir selber. Wofür lebst du? Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Bist es du selbst oder ist es Jesus? Selbstsucht, Egoismus ist die Essenz von Götzendienst. Das ist wirklich die Wurzel allen Übels hier. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, Materialisten. Und Jesus hat gesagt, es geht nicht beides, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Und das nächste auf der Liste ist unversöhnlich. Unversöhnlich. Nicht bereit, anderen zu vergeben, sondern nachtragend zu sein. Ein Mann kommt in die Seelsorge und sagt, oh, meine Frau ist historisch. Und der Seelsorger sagt, meinst du wohl hysterisch? Nee, historisch. Die hält mir ständig die vergangenen Fehler aus meiner Vergangenheit vor. Kennt ihr solche Menschen? Kennt ihr Menschen, vielleicht auch Christen, die unversöhnlich sind? Nachtragend? Vielleicht bist es du selbst. Wenn du irgendjemandem nicht in Liebe begegnen kannst, wegen dem, was er dir angetan hat, weil er dich verletzt hat, wenn du Rachegedanken hast, vielleicht sogar, hey Mann, der oder die, die soll leiden, wegen dem, was sie mir angetan hat, dann bist du unversöhnlich. Und wisst ihr was wieder? Es beschreibt unsere Welt. Die Welt sagt, es ist okay. Wenn wir Filme anschauen, Rache wird sogar als was Heldenhaftes dargestellt oft, wird verherrlicht. Und nicht nur, dass ich es dir heimzahle, nee, hundertfach zahle ich dir es zurück. Und es gibt immer mehr Filme, wo so dieser einsame Held ein riesen Blutbad anrichtet, nur weil irgendjemand ein Unrecht begangen hat. Und das sind die coolen Helden. Und die Welt applaudiert dir, wenn du unversöhnlich bist. Sagt, hey, du hast recht. Aber weißt du was, Gott applaudiert dir nicht. Im Epheserbrief Kapitel 4 sagt uns der Herr, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist Gottes Wille für uns. Gottes Wille für uns Christen ist, dass wir versöhnt sind. Er sagt, wir sollen nicht mal eine Nacht unversöhnt bleiben. Ist wichtig. Vergebung ist wichtig, Leute. Welt sagt uns, Vergebung ist was für Schwächlinge, für Weicheier. Das Gegenteil ist der Fall. Du brauchst viel mehr innere Kraft, um zu vergeben, als unversöhnlich zu sein und jemandem was heimzuzahlen. Du brauchst übernatürliche Stärke. Wir können das gar nicht aus eigener Kraft. Du brauchst Gottes Kraft dafür. Was heißt vergeben? Vielleicht wird es klarer zu verstehen, was vergeben heißt, wenn wir uns erst überlegen, was vergeben nicht heißt. Erstens, vergeben heißt nicht, dass es die andere Person verdient hat, dass du vergibst. Vergebung ist immer unverdient. Das liegt in der Natur der Sache. Ist Gnade. Ist, was Gott uns gezeigt hat. Unverdiente Gunst. Zu vergeben heißt auch nicht zu sagen, es ist okay, was die andere Person dir angetan hat. Nee, es ist offensichtlich nicht okay, sonst müsstest du es nicht vergeben. Vergeben heißt auch nicht, dass du den Schmerz nicht mehr fühlst. Ich glaube, Vergebung öffnet die Tür für Heilung. Vergebung heißt auch nicht, dass ich mich danach fühlen muss. Die Wahrheit ist, du wirst dich wahrscheinlich nicht danach fühlen, zu vergeben. Wir müssen gegen unsere Gefühle handeln. Ich glaube nicht, dass Jesus im Garten Gethsemane sich danach gefühlt hat, ans Kreuz zu gehen für uns und uns zu erlösen, uns zu vergeben, als er Blut geschwitzt hat. Er hat sich nicht danach gefühlt. Aber er hat sich dann dafür entschieden, aus Gehorsam, aus Liebe. Zu sagen, ich vergebe dir, heißt auch nicht, dass ich unbedingt vergessen kann, was geschehen ist. Vergebung ist die Entscheidung zu vergessen, die Entscheidung, eine Sache ruhen zu lassen. Gott ist unser Vorbild. Der allmächtige Gott hat sich entschieden, unsere Schulden immer in Erinnerung zu rufen. Zum Beispiel Hebräerbrief Kapitel 10 spricht er über den neuen Bund. Und da heißt es, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinne schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Gott hat gewählt, Gott hat sich entschieden, wenn wir in Jesus Christus sind, unserer Sünden nicht mehr zu gedenken. In Christus sind wir vor Gott solche, oder er sieht uns so, er behandelt uns so, als hätten wir nie gesündigt. Als hätten wir sein perfektes Leben gelebt. Es ist Vergebung. Also wenn wir Gottes Vorbild betrachten, was ist Vergebung? Vergebung ist eine Willensentscheidung. Vergebung ist die Entscheidung, diese Sache, wo dich der andere verletzt hat, der anderen Person nicht mehr entgegenzuhalten. Entscheidung, Versprechen, die andere Person so zu behandeln, als hätte sie es nicht getan. Das ist, was Gott mit uns tut. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, vergibst du mir? Und du sagst, ja, ich vergebe es dir, dann ist es ein Versprechen, auf Vergeltung zu verzichten. Dann ist es ein Versprechen, dem anderen die Sünde nicht mehr entgegenzuhalten oder auch diese Schuld nicht mehr aufzuwärmen. Nicht der anderen Person entgegenzuhalten, auch nicht irgendwo am Dritten irgendwie zu tratschen über das, was der andere mir angetan hat. Nicht mal mir selbst in meinem Gedanken es wieder hochkommen zu lassen. Es ist eine Entscheidung, es ruhen zu lassen. Gott hat sich dafür entschieden, an deine Sünde nicht mehr zu denken. Also wie können wir das tun? Wie können wir vergeben? Ich glaube, ich habe 8 Punkte oder so. Ich glaube, das erste ist, bitte erstmal, dass Gott dir die Augen öffnet für deine eigene Sünde. Oft, wenn wir verletzt wurden, ist das Selbstgerechtigkeit und Stolz in unserem Leben. So dieses Denken, wie konnte er mir das antun? Und wir müssen erst unsere eigene falsche Reaktion sehen. Und wir müssen unsere Unversöhnlichkeit als Sünde bekennen. Bekenne es Gott, reinige dein Herz. Und dann der zweite Punkt ist, sei ehrlich mit Gott. Du kannst ehrlich über deine Gefühle mit ihm sprechen. Es ist wichtig, im Gebet zu sein, im Gespräch mit ihm. Und du kannst Gott um ein williges Herz beten. Oft ist das Problem, dass wir gar nicht gewillt sind. Manchmal müssen wir beten, Gott, mach mich willig. Und dann bitte Jesus, dich zu stärken. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Gegen unsere Gefühle handeln ist was Schwieriges. Brauchen wir seine Kraft. Müssen wir auf seine Kraft vertrauen. Und dann musst du dich für dich selbst, ich glaube 5. Punkt oder so, für dich selbst entscheiden, Gott gehorsam zu sein. Es ist dein erster Gehorsam, ist Gott gegenüber. Es geht eigentlich um deine Beziehung mit Gott, nicht so erster Linie um deine Beziehung mit der anderen Person. Wir wollen Gott gehorsam sein. Also ich muss mich entscheiden, Gott zu gehorchen und zu vergeben. Und dann als nächstes, als 6. Punkt, kann ich auf die andere Person zugehen und sie um Verzeihung bitten. Für meine eigene Schuld erstmal, für mein eigenes Fehlverhalten. Ja, aber hey, der hat mich doch verletzt. Du fang an, mach du den ersten Schritt. Sag, hey, du hast das und das getan, das hat mich verletzt und in meinem Herzen, ich habe Groll in meinem Herzen gegen dich. Ich war unversöhnlich, ich bekenne dir das. Die Bibel sagt, wir sollen aufeinander zugehen, beide. Idealerweise treffen sich die in der Mitte. Ne, wenn dann du merkst, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann lass deine Gabe am Altar und geh hin. Versöhn dich mit deinem Bruder. Und wenn du merkst, dass dein Bruder gegen dich sündigt, Matthäus 18, dann geh hin und konfrontiere ihn. Und idealerweise treffen sich die beide in der Mitte, um sich zu versöhnen. Und dann, wenn du den ersten Schritt gemacht hast und um Vergebung gebeten hast, dann kannst du der anderen Person Vergebung zusprechen. Und hoffentlich könnt ihr füreinander und miteinander beten. Und dann als letzten Punkt, lass es ruhen. Das ist, was Vergebung ist. Lass es ruhen. Warum sollen wir vergeben? Erstens, weil Gott uns vergeben hat. Und Leute, wenn er uns so viel vergeben hat, wie können wir irgendwas zurückhalten? In Matthäus 18 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Mann, der seinem Herrn 60 Millionen Tageslöhne schuldet. Also er muss 1.600.000 Jahre arbeiten mit keinem freien Tag, um seine Schuld zurückzubezahlen. Ist unmöglich. Unmöglich. Völlig hoffnungslos, seine Schuld loszuwerden. Und in diesem Gleichnis erlässt der Herr diesem Knecht seine Schuld. Er sagt, es ist okay, ich vergebe dir, ich erlasse dir deine Schuld. Und so sind wir vor Gott. Wir sind hoffnungslos verschuldet. Wir sind hoffnungslos schuldig. Es ist unmöglich, dass wir unsere Schuld abarbeiten können. Leute, wir können nicht mal den Preis für eine einzige Sünde bezahlen. Wir sind völlig unfähig, uns selbst zu erlösen. Und so auf uns allein gestellt haben wir keine Hoffnung auf den Himmel. Keine Hoffnung, Beziehung mit Gott zu haben. Keine Hoffnung auf Leben in Freiheit und auf Vergebung. Wir sind wie dieser Knecht, der vollkommen auf die Barmherzigkeit des Königs angewiesen ist. Das sind wir. Und wisst ihr was? Unser König, unser Gott, unser Herr, er war uns barmherzig. Und er hat uns Gnade gezeigt und er hat uns vergeben, unsere ganze Lebensschuld. Mann, und schau aufs Kreuz, wie viel es ihn gekostet hat. Wie sehr er dich geliebt hat, wie sehr er sich erniedrigt hat. Wie sehr er dich höher geachtet hat als sich selbst. Muss man sich mal überhaupt vorstellen. Gott, dass Gott, der allmächtige Gott, uns Geschöpfe höher achtet als sich und uns vergibt. Mann. Und in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, nachdem der Herr seinem Knecht diese 60 Millionen Arbeitslöhne vergeben hat und erlassen hat, geht dieser eine Knecht raus und findet einen Mitknecht, der ihm ein bisschen was schuldet. Und er ist sauer und er ist unversöhnlich und er lässt seinen Mitknecht ins Gefängnis werfen. Er vergibt ihm nicht. Und das passt nicht. Jemanden, dem so viel vergeben ist, dass der nicht gewillt ist, ein bisschen was zu vergeben, das passt nicht. Und das ist der Punkt, den Jesus macht in diesem Gleichnis. Und Leute, wenn wir auf das Kreuz schauen, was Jesus für uns getan hat, wie können wir unversöhnlich bleiben? Wie können wir nicht vergeben, nachdem er uns vergeben hat? Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du jemanden vergeben musst, dann schau nicht auf dich selbst. Und schau nicht auf die andere Person, der du vergeben musst. Und auf die Umstände. Ach, das ist so schlimm, was der mir angetan hat. Und es tut ihm nicht leid. Er hat mich nicht um Vergebung gebeten. Der hat es absichtlich getan. Er wird es wahrscheinlich wieder tun. Er hat es verdient, zu leiden, bestraft zu werden durch meine Unversöhnlichkeit. Ich fühle mich nicht danach. Es ist zu schwer. Nee, schau weg davon. Und schau aufs Kreuz. Schau darauf, wie viel Gott dir vergeben hat. Und wie weit er gegangen ist, um dich zu erlösen. Und was immer die andere Person dir angetan hat, es ist nichts im Vergleich zu dem, was du Gott angetan hast. Er ist Gott. Er ist kein Sünder wie wir. Er hat nie was falsch gemacht. Er hat nie was Schlechtes gedacht. Er hat nie jemanden verletzt. Und trotzdem hat er dich geliebt. Und er hat dir vergeben. Also wie willst jetzt du Sünder einem anderen Sünder seine Schuld nicht vergeben? Mann. Wenn wir aufs Kreuz schauen, gibt es keine andere Möglichkeit, als zu sagen, Herr, danke für deine Liebe. Herr, danke für deine Vergebung. Und weil ich dich liebe, will ich auch meine Brüder und meine Schwester vergeben. Gott, ich will so sein wie du. Das ist der Hauptgrund, warum wir vergeben wollen. Weil Gott uns vergeben hat. Mann, Gnade, wie gesegnet wir sind, wie reich beschenkt wir sind. Und der zweite Grund ist, weil wir Gott lieben. Deswegen wollen wir vergeben. Und Johannes 14 hat Jesus gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist der dritte Grund. Vergebung ist schlicht und einfach Gottes Gebot. Er sagt uns ganz klar, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Vergeben ist keine Option, wo wir uns überlegen, ja, soll ich vergeben oder soll ich nicht? Nee. Unversöhnlichkeit ist ungehorsam gegen Gott. Unversöhnlichkeit ist Sünde. Und vierter Punkt, letzter Punkt, warum sollen wir vergeben? Weil du sonst der Hauptverlierer bist in dem ganzen Ding. Wir denken, wir zahlen es dem anderen heim, wenn wir ihm nicht vergeben. Die Wahrheit ist, du machst dich selbst kaputt. Wisst ihr, in diesem Gleichnis in Matthäus 18 lässt der Herr diesen Knecht, der unversöhnlich war, ins Gefängnis werfen und übergibt ihn den Folterknechten. Und dieser Knecht wird gezüchtigt. Nicht für seine eigenen Schulden, die sind vergeben worden, aber er wird gezüchtigt für seine Unversöhnlichkeit dem Mitknecht gegenüber. Folter ist die Folge der eigenen Unversöhnlichkeit. Und wisst ihr was? Ich glaube wirklich, der Folterknecht sind wir selbst. Wir erleben die Konsequenz unserer eigenen Entscheidung, wenn wir nicht vergeben. Du bist der Hauptverlierer. Du verletzt dich am allermeisten, wenn du nicht vergibst. An Geist, an Seele, sogar deinem Leib. Geistig, ich glaube, es gibt nichts, was dein geistiges Wachstum mehr hindert als Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Leben. Es Sünde, die zwischen dich und Gott kommt und dann wirst du innerlich angespannt und du wirst trocken und du hörst die Stimme des Herrn nimmer, diesen Mangel an Frieden, du fühlst dich fern von Gott und seelisch, du hältst an deinen verletzten Gefühlen fest und an deinen Rachegedanken und du wirst bitter und deprimiert und freudlos und kritisch und du liegst dann abends im Bett und hast diese Gedanken, wie du den anderen fertig machen kannst und wie du es dem heimzahlen kannst und du wirst immer bitterer und das zerstört diese Beziehung. Wer will schon rumhängen mit so einer bitteren, sauren, deprimierten Person? Machst dich selbst kaputt. Isolierst dich selbst. Und sogar körperlich. Wir sagen manchmal, das schlägt auf den Magen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit wirkt sich aus auf unser Herz, auf unseren Kreislauf. Wir können nicht mehr gut schlafen. Ich habe einen Zeitungsartikel aufgehoben aus dem Jahr 2003. Habe ich gelesen. Riesenüberschrift, da stand: Verzeihen macht gesund. Und da gab es so eine Verzeihstudie, in der Ehefrauen befragt wurden. Ich weiß, warum es immer die Frauen sind, die befragt werden. Ich glaube, die sind ehrlicher als die Männer. Auf jeden Fall, Ehefrauen wurden befragt. Und sie haben herausgefunden, dass Verzeihen den Blutdruck senkt, dass es Rückenschmerzen lindert und Depressionen verschwinden lässt, sogar schlank macht. Hä? Ihr Frauen. Guter Deal, ne? Aber wenn du nicht verzeihst, dann zerstörst du dich selbst. Du denkst ja, ich will es dem anderen heimzahlen, aber in Wirklichkeit bist du das Opfer, das wahre Opfer. Und ich glaube, wir würden staunen, wenn wir rausfinden würden, wie viele Menschen im Krankenhaus sind durch Unversöhnlichkeit. Ich glaube, wir wären erstaunt. Und wisst ihr was? Satan freut sich drüber. Weil er ist gekommen, um zu stehlen, um zu töten, um zu zerstören. Und eine seiner Lieblingsstrategien ist, dass er uns in der Vergangenheit festketten will. Er sagt dir, hey, du kannst nicht loslassen, du kannst nicht vergeben. Und er tut es, weil er weiß, es wird dich zerstören, wenn du an Unversöhnlichkeit festhältst. Unversöhnlichkeit ist ein Gefängnis. Du bist gefangen von deinem eigenen bösen Herzen. Bist gefangen von der Person, die dich verletzt hat. Deine Gedanken drehen sich immer wieder um sie und das, was die dir angetan hat. Es bestimmt dein Leben. Leute, wir müssen nicht nur vergeben, um den anderen freizusetzen, sondern vor allem auch, um uns selbst freizusetzen. Vergebung ist so wichtig. Also, um es praktisch zu machen. Wenn es irgendeinen Menschen in deinem Leben gibt, gegen den du Groll hast in deinem Herzen, dem du nicht vergeben hast, dem irgendwelche Dinge entgegenhältst aus der Vergangenheit, weißt du was, dann hat Satan dich reingelegt. Dann hat er dir diese Falle gestellt. Dann bist du dabei, dein Leben zu zerstören und deine Beziehung mit dieser Person. Das ist nicht Gottes Wille. Also, lass das nicht länger zu, sondern entscheide dich am besten jetzt gleich. Still in deinem Herzen, entscheide dich jetzt gleich zu vergeben. Und wenn du hier rausgehst, nach dem Gottesdienst ein Telefongespräch zu führen, auf die Person zuzugehen, Dinge in Ordnung zu bringen. Lass uns weitergehen in unserer Liste. Nächste Wort auf der Liste ist Verleumder. Verleumder. Schlecht hinter dem Rücken von jemand anderem über den reden. Und das ist ein Volkssport, ne? Musst nur zuhören, worüber die Leute reden in der Kantine oder am Stammtisch oder am Familientisch sogar. Leute, wie oft wird euer Chef gelobt in der Kantine beim Mittagessen? Selten, ne? Gegenteil, wird fertig gemacht, schlecht geredet. Ganze Magazine leben davon. Leute lieben Tratsch. Und ich weiß, ich muss euch das nicht sagen, weil ihr habt ja keine Probleme damit, ne? Ihr seid ja Christen. Oder? Wir Christen haben keine Probleme damit. Wahrheit ist traurigerweise, die Gemeinde ist nicht viel besser als die Welt an diesem Punkt. Unser Fleisch liebt es, zu tratschen, über andere zu reden, hinterm Rücken. Das ist so eine Stolzsache auch. Wenn ich über einen anderen tratsche, dann stellt es mich in den Mittelpunkt. Und dann können wir irgendwie groß tun und wir können uns wichtig machen und den anderen niedermachen und wir können uns so künstlich aufregen. Und das ist so eine der perversesten Formen von Stolz, glaube ich. Und sehr zerstörerisch. George Harrison hat mal gesagt, Tratsch ist das Radio des Teufels. Und ich glaube, das stimmt. Wir müssen aufpassen. Die Faustregel ist, erzähl nie irgendwas über jemand anderen, was du nicht erzählen könntest, wenn die andere Person dabei wäre. Ganz einfach. Wenn du es nicht erzählen könntest oder würdest, wenn der daneben stehen würde, dann halt auch deinen Mund, wenn er nicht da ist. Einfache Faustregel. Wir könnten eine ganze Bibelstunde machen über jedes einzelne Wort hier. Aber ich glaube, wir gehen weiter.
Die Liste ist zu heavy irgendwie. Nächste Wort auf der Liste ist unenthaltsam.
Menschen haben keine Selbstbeherrschung mehr. Irgendein Trieb oder irgendein Verlangen juckt dich und du tust das, keine Diskussion mehr. Du tust es einfach. Die Welt ist triebgesteuert. Gesteuert von ihren Gefühlen. Du tust es, wonach du dich fühlst. Du bist versklavt eigentlich von deinen Gefühlen, von deiner Lust. Und früher, ohne Jesus, haben wir alle so gelebt. Ohne Jesus kannst du nicht anders leben. Du hast nicht die Kraft, Nein zu sagen und gegen deine Gefühle zu leben. Aber wisst ihr was? In Jesus können wir es. Wir können anders leben als früher. Aber tun wir es. Tun wir es. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo der Feind, wo der Teufel uns belogen hat. Und uns sagt, du kannst nicht anders leben. Er fühlt sich danach, du musst es tun. Nee, das ist eine Lüge. Im Namen Jesu kannst du anders leben. Die Bibel sagt uns, Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Also lässt du dich von Gott beherrschen, von seinem Geist oder von deinen Gefühlen. Nächste Wort auf der Liste ist grausam. Muss man nicht viel sagen. Muss man die Nachrichten hören, was in den letzten paar Wochen passiert ist. 3 Christen, die von Moslems in der Türkei wie Schafe abgeschlachtet wurden. Weitere 7 Christen, die von radikalen Moslems enthauptet wurden. Mutter, die ihr neugeborenes Baby aus dem Fenster rausgeworfen hat. Mädchen, das letzte Woche mit der brennenden Flüssigkeit überschüttet wurde, irgendwo in einen Koffer und abgefackelt wurde. Grausam. Wir brauchen gar nicht so weit schauen, ihr braucht nur in die Schulen schauen, wie grausam Kids zu den Außenseitern sein können, zu den Klassendeppen. Ihr kennt es, jede Klasse hat Klassendeppen, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wer der Klassendepp war in eurer Klasse, dann, naja, sollt euch vielleicht mal Gedanken machen. Aber aber unsere Kultur wird zunehmend grausam. Leute, wir leben in einer verrückten Welt. Schaut euch die Computerspiele an, die Filme. Gemetzel und irgendwo lauter Filme von gestörten Mördern, die ein Opfer nach dem anderen abschlachten. Ich habe gelesen, 25.000 Morde im Jahr im deutschen Fernsehen. Und wisst ihr was? Eine andere Studie sagt, Jugendliche verbringen mehr Zeit vorm Fernseher als im Unterricht in der Schule. 1.000 Stunden im Jahr vorm Fernseher, 900 Stunden in der Schule. Und es hat Auswirkungen. Ich glaube, dieses Massaker hier vor 2 Wochen in Amerika in der Schule ist kein Zufall. Es hat Auswirkungen. Und Leute, hört zu, ich glaube, das wirklich Verrückte ist, dass wir das Unterhaltung nennen. Das ist pervers, oder? Ihr redet jetzt nicht von der Welt. Ihr Christen, welche Filme zieht ihr euch rein? Habt ihr Gefallen an Brutalität? An Gemetzel? Ah, ich würde sowas ja nie tun, aber schauen wir es eigentlich gerne an. So wie es im Römerbrief steht, sie haben Wohlgefallen an denen, die es tun. Ist pervers, oder? Und ich glaube, das ist so ein weiterer Bereich, wo wir Christen verweltlicht sind. Wo wir abgestumpft sind. Die ganze Gewalt und Sex und Perversität in den sogenannten Unterhaltungsfilmen. Oder welche Musik ziehst du dir rein? Wenn wir die Rapper heute hier haben, weltliche Musik ist teilweise so pervers. Mord und Totschlag und Vergewaltigung. Mann, was machen wir? Haben wir Gefallen dran? Als Christen, als Nachfolger Jesu? Das Gute nicht lieben ist das Nächste. Verräter, ich muss es mal ein bisschen schneller machen. Verräter sind nicht vertrauenswürdig, halten ihr Wort nicht. Unbesonnen. Menschen denken nicht an die Konsequenzen ihres Handelns, sind leichtsinnig, verantwortungslos, aufgeblasen. Playboys und Playgirls. aufgeblasen, stolz.
Mehr das Vergnügen liebend als Gott.
Und das ist auch so ein Hammervers. Ich glaube, das ist so eine Art Zusammenfassung.
Mehr das Vergnügen liebend als Gott.
Es gibt zwei mögliche Ausrichtungen deines Lebens.
Die eine ist, Gott zu lieben und Gott zu ehren, und die andere ist, dich zu vergnügen und Spaß zu haben, dich zu unterhalten.
Oder um es auf Kananäisch zu sagen, lebst du für das Fleisch oder lebst du für Gott?
Frag dich mal persönlich, ganz ehrlich, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben?
Was ist es, wo du Zeit und Geld und deine Energie reinsteckst?
Wofür hast du Leidenschaft?
Was ist das, was du wirklich gerne tust?
Wenn dich niemand dafür bezahlt, aber du hast auch keinen Druck, das zu tun, du bist völlig frei, es zu tun oder nicht, sagen wir, hey, ich gebe dir einen Tag frei, du hast einen ganzen Tag frei und eine ganze Woche frei, du kannst tun, was immer du willst,
was würdest du tun?
Was würdest du tun?
Worüber würdest du dich freuen, wo deine Augen strahlen, wo du sagst, hey, das ist toll, das ist klasse, lass uns das machen.
Was sind diese Dinge in deinem Leben, wo du Leidenschaft hast?
Würdest du sagen, hey, cool, mein Kumpel hat die neueste DVD, Mann, lass uns die reinziehen, das ist das Größte.
Oder die Party am Wochenende, Mann, dafür lebe ich, lass uns rausgehen, lass uns Mädels kennenlernen.
Oder Faulenzen, hey, wochenlang in der Hängematte liegen und nichts tun.
Das wäre das Größte, das wäre das Tollste in meinem Leben.
Oder einkaufen.
Mal so richtig fett Geld ausgeben.
Neue Klamotten oder für die Jungs im Mediamarkt mal die neueste Elektronik, mal richtig fett Geld ausgeben.
Oder das größere Auto als der Nachbar, wer ist das?
Wer ist das?
Oder zu wissen, wie es bei Desperate Housewives weitergeht.
Oder sonstige Seifenoper.
Aber was ist das, was du tun würdest, wenn du einfach Zeit hast und du kannst tun, was du willst?
Wofür brennt dein Herz?
Was wäre das?
Wären das solche Dinge?
Und dann ist es Vergnügen, Unterhaltung, dich verhätscheln?
Dafür leben? Oder sagst du, nee, ich liebe wirklich Gott.
So wie der Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus.
Das ist mein Leben.
Mann, ich liebe Gemeinschaft mit den Geschwistern und ich liebe Heiligkeit, ich liebe es, aktiv zu sein für Gott, Gottes Reich zu bauen, anderen Menschen zu dienen im Namen Jesu.
Ich könnte das den ganzen Tag lang tun.
Niemand muss mich dazu zwingen, niemand muss mich dazu treten, weil das ist meine Leidenschaft,
das ist meine Freude.
Ich liebe es, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich liebe es, ihn besser kennenzulernen in seinem Wort.
Das macht mir mehr Freude. Das ist besser als jeder Film oder Einkaufen oder Mediamarkt.
Mann, ich liebe es, anderen von Jesus zu erzählen, Menschen für ihn zu erreichen.
Ich möchte sehen, wie Gott Menschen verändert.
Ich freue mich auf den Missionseinsatz. Hey, wenn ich eine Woche wirklich frei haben könnte, ich würde in die Mission gehen.
Ich würde sogar den Flug selber bezahlen.
Ich freue mich auf die Jesus Night.
Mann, dass wir rausgehen dürfen. Menschen von Jesus erzählen dürfen.
Oder vielleicht würdest du sagen, ich liebe meine Familie.
Da möchte ich rein investieren, meinen Partner, meine Kinder.
Da habe ich eine Leidenschaft dafür. Ich möchte sehen, dass meine Kids Männer und Frauen Gottes werden.
Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will.
Wo ist dein Herz? Was ist deine Leidenschaft in deinem Leben?
Nicht, dass all diese anderen Dinge schlecht sind oder verboten sind,
aber wo ist dein Herz? Ihr versteht es.
Liebst du Vergnügen mehr als Gott?
Ist es wichtiger als sein Reich?
Liebst du mehr Gott als dich selbst, als Unterhaltung, als Vergnügen, dich selbst zu unterhalten?
Wisst ihr was, es beunruhigt mich als Pastor, dass so viele Christen für Unterhaltung leben, genauso wie die Leute in der Welt.
Und wenn du sagen würdest, hier hast du einen Monat frei, die Leute würden für Spaß leben, den ganzen Monat und überhaupt nicht an Gott denken. Mich fordert das Leben von Paulus wirklich heraus. Ich bin sehr inspiriert von ihm. Paulus sagt, das Leben für mich ist Christus. Und Paulus war eine leidenschaftliche Person. Paulus war ständig auf Achse. Paulus war ein Getriebener, könnten wir sagen. Er war getrieben. Und was mich in letzter Zeit so anspricht, ich habe ein paar dieser Verse gelesen in meiner stillen Zeit in letzter Zeit. Zum Beispiel, wo Paulus sagt, die Liebe Christi treibt mich oder drängt mich. Und in 2. Korinther 5 sagt der Paulus, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das war in Paulus seine Einstellung. Es ist mir egal, ob ich was dafür kriege oder nicht, was ich tue. Er sagt, ich arbeite Tag und Nacht. Und ich tue das, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Und ob ich verprügelt werde nachher für das, was ich sage. Mann, die Liebe Christi treibt mich. Und in 1. Korinther 9 sagt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Da spüre ich Leidenschaft heraus aus diesen Versen. Das war seine Leidenschaft, das war sein Herz. Da hat sein Herz gebrannt dafür. Und das ist, was ich meine. Wofür brennt dein Herz? Wofür brennt mein Herz? Ich glaube, so wie dem Paulus soll es jedem Einzelnen für uns gehen. Für die Dinge, wozu Gott uns berufen hat. Ist vielleicht nicht bei jedem dasselbe. Der eine ist ein Evangelist, der andere ist ein Beter, der andere ist ein Diener. Wir alle sollen Diener sein. Aber wofür brennt dein Herz? Ich weiß, meine Berufung, ich liebe es, Gottes Gemeinde zu dienen. Ich liebe es, Gottes Wort zu studieren und zu lehren. Ich liebe die Zeit, Outreach-Zeit, wo wir rausgehen, anderen von Jesus zu erzählen. Ist eine tolle Woche für mich. Zu sehen, wie Gott Menschen berührt und Herzen verändert. Ich liebe das. Und egal, ob er mich bezahlt dafür oder nicht. Und egal, ob ich einen freien Tag kriege die Woche oder nicht. Ist keine große Sache. Wisst ihr, was ich liebe? Ich tue das gern. Und freiwillig. Ich sage immer, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Früher habe ich das Nebenstudium und Nebenjob getan in meiner Freizeit. Und jetzt darf ich es Vollzeit tun. Das ist toll. Das ist Spaß für mich. Und in meiner Freizeit studiere ich noch ein bisschen mehr. Und fahre nach Wiesbaden, um da zu helfen. Und nach Sinsheim, um dort zu predigen. Spaß für mich. Für mich ist das besser als der neueste Film. Und nichts gegen Filme. Der neueste Bienenfilm finde ich ziemlich witzig. Eigentlich. Aber was treibt uns in unserem Leben? Was ist unsere Leidenschaft? Ich hoffe, du fühlst dich so, wenn du an deine Familie denkst. Oder an Jugendarbeit. An Kinderarbeit, an Lobpreis, an Evangelisation, an deinen administrativen Dienst, deinen kreativen Dienst, deinen praktischen Dienst. Wo immer Gott dich hingestellt, wozu er dich berufen hat. Ich hoffe, du fühlst dich so, dass du Leidenschaft dafür hast. Und sagst, Mann, ich tue das egal. Ob es wer weiß, egal, ob ich was kriege dafür. Das ist einfach mein Leben. Das ist, wofür ich lebe. Das treibt mich. Da habe ich Leidenschaft dafür. Das ist Gottes Berufung für dich übrigens, wenn du Leidenschaft dafür hast. Wenn dich jemand treten muss, dann bist du vielleicht nicht dazu berufen. Dann bet, dass Gott dir zeigt, wofür er dich wirklich berufen hat. Tu nicht Jugendarbeit, wenn du kein Herz für Jugendliche hast. Tu nicht Kinderarbeit, wenn du kein Herz hast, Kinder für Jesus zu erreichen. Mach was anderes mit deinem Leben. Oder bete um Gottes Herz, dass er dir Leidenschaft gibt, sein Herz für die Menschen. Ich hoffe, dass du deinen Beruf so siehst. In dem Wort Beruf steckt im Wort Berufung drin. Ich hoffe, dass du das für den Herrn tust. Und dass du sagst, Mann, ich will mein Bestes geben, weil das ist mein Herz, Gott zu dienen, da, wo du mich hingestellt hast, Herr. Und ja, wir wollen kein rosarotes Bild malen, dass wir alle super Christen sind und dass das Leben immer einfach ist. Wir haben unsere Höhen, wir haben unsere Tiefen. Moni hat mit mir Schluss gemacht letzte Woche, das ist eine Tiefe in meinem Leben. Aber wisst ihr was, das Beste, was ich tun konnte die letzte Woche, ist unterwegs zu sein mit den Jungs und das Evangelium zu verkündigen. Rauszugehen. Menschen für Gott zu erreichen. Das Beste, was wir tun können. Dafür brennt mein Herz und ich hoffe, wir können das alle sagen. Dass wir wenigstens alle mal dorthin kommen an den Punkt, wo wir sagen, ich liebe Gott und ich liebe es, für ihn zu leben. Das ist eine Sache, die mich wirklich betrübt, wenn Christen fürs Vergnügen leben. Und wenn sie ihr Leben eigentlich verschwenden. Leute, wir haben nur ein Leben. Und das Leben ist so kurz. Und ich möchte nicht eines Tages zurückschauen auf mein Leben und sagen, ich habe es verschwendet. Ich war vergnügungssüchtig wie die Leute in der Welt. Ich habe es nicht genutzt, habe für die falschen Dinge gelebt. Und wir leben in einer Vergnügungsgesellschaft. Unsere Kultur, unsere Generation hat Unterhaltung perfektioniert. Das ist unsere Welt. Wie der Neil Postman vor vielen Jahren geschrieben hat, wir amüsieren uns zu Tode. Und die Gemeinde Jesu ist so beeinflusst davon. Leute sagen, ich habe keine Zeit mehr zu beten mit meiner Familie oder die Bibel zu lesen. Und sitzen 3 Stunden am Tag vorm Fernseher. Ich habe keine Zeit, den Geschwistern zu dienen oder mich einzubringen. Aber sie hängen auf der Party rum irgendwo. Ich kann nicht im Gottesdienst kommen, weil heute ist Fußballmatch. Leute. Die Menschen gehen in die Gemeinde, um unterhalten zu werden. So weit sind wir gekommen. Leute gehen in die Gemeinde, um unterhalten zu werden. Und wie, es dauert länger als ein Fußballmatch. Ich tue euch heute einen Gefallen nicht, euch zu unterhalten. Ich bin selber überführt hier von Gottes Wort, Mann. Aber fordert euch Gott genauso heraus wie mich mit diesen Versen? Mann, das Vergnügen mehr lieben als Gott. Boah, das fordert mich heraus. Ich lese diese Dinge und ich habe das Gefühl, Gott legt den Finger auf mein Leben, auf mein Herz und sagt, hey, wo bist du? Wofür lebst du, mein Freund? Wo sind deine Prioritäten? Was treibt dein Leben? Ist die Frage, die Gott mir stellt heute Morgen. Ist die Frage, die Gott dir stellt. Und Gott tut es, weil er uns lieb hat. Weil er weiß, dass die, die für sich selbst leben, für Vergnügungen leben, für Unterhaltung leben, dass sie leer bleiben werden und unerfüllt bleiben werden. Aber die, die sich selber verleugnen und die für ihn leben, die werden Leben in Fülle haben. Wahres Leben, reiches Leben. Und das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Lesen wir noch schnell den Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Frömmigkeit. Religiöse Menschen. Sie haben eine äußere Form von Religiosität. Vielleicht den Fisch am Auto hinten. Jesus-T-Shirt an. Christliche Musik im Radio. Gehen vielleicht sogar in die Kirche, sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber sie verleugnen die Kraft. Gottes Kraft. Gottes Kraft für ein heiliges Leben. Abgesondertes Leben für Gott. Die Kraft, anders zu leben als die Welt. Gott gibt uns nicht Kraft in erster Linie, damit wir irgendwie rumhüpfen können und umfallen und verrückte Dinge tun in der Gemeinde. Gott gibt uns Kraft, ein verändertes, neues Leben zu leben. Sein Auferstehungsleben. Und hier haben wir irgendwie religiöse Leute, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Und sie leben wie die Welt. Sie sind selbstsüchtig. Sie lieben das Vergnügen mehr als die Welt und all diese anderen Dinge, von denen wir gelesen haben. Nee, wir haben Kraft, Nein zu sagen. Kraft, Nein zu sagen zur Internetpornografie. Nein zu sagen zu Materialismus. Nein zu sagen zu Tratsch, zu Lieblosigkeit, zu Ungehorsam den Eltern gegenüber. Kraft zu lieben. Kraft zu vergeben. Kraft, gehorsam zu sein. Kraft, uns selbst zu verleugnen. Kraft für all die Dinge, die wir gelesen haben hier. Und wieder was der Teufel belügt uns und er sagt, du kannst nicht so leben. Du kannst nicht anders. Oh ja, du kannst.
Gott gibt uns Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, dieselbe Kraft heißt es in Epheser 3, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und man versucht nicht aus eigener Kraft zu leben. Das geht nicht. Aber gib dich Gott hin. Lass dich von seinem Heiligen Geist beherrschen. Und er wird dich stärken und er wird dein Leben verändern. Und er sagt hier, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich ab. Von diesen oberflächlichen Christen, die selbstsüchtig sind und geldliebend sind und prahlerisch sind und hochmütig sind und Lästerer sind, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Von diesen wende dich ab. Und wir wollen die nicht verdammen, wir wollen für sie beten, aber such dir Gemeinschaft mit Menschen, die radikal für Jesus leben, so wie Paulus gelebt hat. Weil als Christ zu leben in dieser Welt ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in dieser Welt zu überleben. Und wir brauchen Gemeinschaft, die uns wirklich ermutigt, voll mit Gott zu leben, alles für Gott zu geben. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr zu so einer Gemeinschaft werden. Weil mit wem wir abhängen, das prägt uns. Yeah. Und Mann, ich möchte ermutigt werden, für Gott zu leben. Ich habe genug zu kämpfen mit mir selbst und mit den Versuchungen in der Welt. Ich muss nicht noch mit irgendwelchen weltlichen Christen rumhängen, die es nicht wirklich ernst meinen, nicht wirklich ernst machen mit Gott. Und erste Herausforderung ist natürlich, selbst so ein Mensch zu sein, der begeistert ist für Jesus. Und dazu brauchen wir Gottes Gnade. Amen. Lass uns beten. Oh, Vater, dein Wort. Dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch unsere Seele, unser Menschliches und unseren Geist, das was von dir kommt. Und Gott, ich weiß, ich bin so herausgefordert von diesen Versen, über die ich eigentlich gern schnell drüber lesen will. Aber Gott, du forderst uns heraus. Du forderst uns heraus, Gott, ein radikales Leben zu leben für dich. Volle Hingabe. Oh Gott, ich bete um deinen Heiligen Geist. Ich bete, Vater, um diese Leidenschaft. Ich bitte dich, dass wir alle sagen können, wie der Paulus, das Leben ist für mich Christus. Nicht irgendwie Vergnügen oder selbstsüchtiges Zeug, mich selbst zu verhätscheln, sondern Christus. Und Gott, dass wir Leidenschaft haben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Dass wir Leidenschaft haben, Menschen für dich zu erreichen, Gott. Leidenschaft für die jungen Menschen hier in unserer Stadt. Herr, Leidenschaft für die Menschen, die leiden und die verletzt sind, die dich brauchen, Gott. Gib uns ein Herz für die Verlorenen. Wir sind oft so hart und wir verschwenden unser Leben mit so wirklich sinnlosen Dingen, wo es in 10 Jahren keinen Unterschied mehr macht, ob wir das gesehen haben oder getan haben. Gott, ich bete um deine Gnade und ich bete um Erweckung. Und Herr, fang bei mir an, in meinem Herzen, in meinem Leben. Fang bei uns an, Herr. Erwecke uns, weck uns auf. Gib uns neue Leidenschaft für dich, Herr. Tauf uns neu in deinen Heiligen Geist. Herr, damit wir rausgehen und brennen und Lichter sind für dich in dieser Welt. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Ich bete um deinen Heiligen Geist heute Morgen. Füll jeden Einzelnen hier. Und stärk uns neu, Nachfolger zu sein. Und Herr, bring uns neu zurück zu dir, dass wir dich wirklich genießen und die Gemeinschaft mit dir. Deine Vergebung, Herr, deine Liebe, dein gutes Wort, das du zu uns sprichst, Herr. So wunderbar, du bist so gut, du bist so gnädig zu uns, Herr. Herr, ich bete, dass wir wirkliche Jesus-Menschen sind. Jesus-People. Jesus-Freaks. Besten Sinn des Wortes. Menschen, die begeistert sind von dir und nicht von dieser Welt. Jesus, wir wollen nochmal einen Moment still sein. Einen Moment dich anbeten. Auf dich schauen. Du bist wunderbar, Herr. Wir wollen uns beugen vor dir. Wir wollen noch ein letztes Lied zu dir singen oder ein paar Lieder dich anbeten.
bitte ich, berühre unsere Herzen, jetzt hier und jetzt. Stärk meine Geschwister, Herr, die in ihren Herzen. Du weißt, wo jeder steht. Du bist da, Herr, mit deiner Gegenwart, mit deinem Trost, mit deiner Liebe, auch mit deiner sanften Überführung, wo du den Finger auf Bereiche in unserem Leben legst. Wir wollen dich werden lassen. Wir wollen uns dir zurückgeben, Herr, als lebendige Opfer, uns neu in deine Hände legen. Wir lieben dich, Jesus. Nimm uns hin. Gebrauche uns, Herr. Verändere uns. Wir wollen dich ehren jetzt. Wir wollen dich anbeten in unseren Herzen.
Yes.
Preis dich, Jesus. Preisen dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Amen.